An dieser Stelle eine Triggerwarnung. In dieser Episode sprechen wir über Brandstiftung, schwere Gewalt, Homophobie, Rassismus und Antisemitismus. Wenn diese Themen besonders belastend für euch sind, hört die Folge nur mit einem Menschen, mit dem ihr darüber reden könnt, oder verzichtet darauf, sie zu hören.
ARD.
Als der VW Golf anhielt, richtete sich Vaag aus dem Haufen Bursum-T-Shirts auf, unter denen er die letzten 7 Stunden gelegen hatte. Während der Fahrt von Bergen nach Oslo hatte sich seine Wut keineswegs gemildert. Ganz im Gegenteil. Er hatte den Vertrag dabei, den Euronymous ihm zusammen mit einem derart süß und kuschelig formulierten Brief zugeschickt hatte. Was sollten diese freundlichen und positiven Worte, während er anderen erzählte, er wolle seinen einzigen Freund mit einem Taser außer Gefecht setzen, ihn an einen Baum fesseln und vor laufender Kamera zu Tode foltern? Euronymous wollte der Prinz des Todes sein und fühlte sich so mächtig in dem von ihm geschaffenen Reich Helvete, der Black-Metal-Hölle. Dort gab es viel Rauch, aber wenig Feuer. Euronymous war nur Abschaum, der keine Ehre, keine Gnade, kein Nichts verdiente. Nun würde er erfahren, was es bedeutete, sich mit Graf Krishnak von Bursum anzulegen, Verehrer Odins, Gott des Krieges und des Todes.
Willkommen zurück bei Melody of Crime, dem Podcast, in dem wir interessante Fälle aus Kultur und Entertainment analysieren, besprechen und deren Hintergründe beleuchten. Mit Musti und mir, Lydia Benecke. Ich hoffe, ihr habt die letzte Episode gehört. Die findet ihr übrigens auch wieder in der ARD-Audiothek, wie alle unsere Folgen. In dieser Episode sprechen wir weiterhin über den Plattenladen Helvete, den Schwarzen Zirkel und den aus Mayhems destruktiver Gruppendynamik entstandenen Protagonisten Vaag Vikernes, auch bekannt als Graf Krishnak von Bursum, seinem Soloprojekt. Solltet ihr Teil 1 also noch nicht gehört haben, drückt hier jetzt auf Pause und hört euch unsere letzte Episode lieber zuerst an. Vikernes, der sich ja nun entschieden hatte, sich nicht mehr Christian zu nennen, weil Christian eben Anhänger Christi bedeuten könnte, sondern stattdessen sich Vaag genannt hat. Vaag heißt Wolf. Also er hat sich dann auch direkt so einen düsteren Namen zugelegt und den auch offiziell geändert, sodass das auch wirklich sein Name wurde im Ausweis. Und er hat nun halt beschlossen, seiner Einstellung auch Taten folgen zu lassen. Mhm. Und das begann, soweit man das feststellen kann, Mitte 1992. Spannenderweise gab es da erstmal eine versuchte Brandstiftung an einer Kirche im Mai. Und für diesen Versuch wurde offenbar der Vikernes später dann verurteilt. Also es sieht so aus, als habe er da versucht, eine Kirche anzuzünden. Das hat aber nicht geklappt. Und dann kam es nämlich zu dieser Tat, die nochmal ganz, ganz wichtig war, weil die viel Aufsehen erregt hat, am 6.6.92. 6.6. war wichtig, weil das auch noch der 6. Tag der Woche war. Mhm. Und dann aufgrund dieser Zusammenstellung der Zahl 6 ganz viele Menschen, gerade in den Medien, dann auf die Idee kam, das sei dann ein satanischer Akt des Terrors, wurde das dann so eingeordnet medial. Also 6. Juni 92, am 6. Tag der Woche wird eine Kirche angezündet und das habe man dann als einen satanischen, terroristischen Akt gewertet. Aber er wurde deswegen später angeklagt und nicht für schuldig befunden von einer Jury, auch wenn offenbar der Richter in diesem Fall diese Juryentscheidungen durchaus als falsch eingeschätzt hat, also sich auch entsprechend geäußert hat. Obwohl also viele Menschen davon ausgehen, dass der Vikernes hier die Kirche angezündet haben dürfte, ist er dafür aber nicht verurteilt. In jedem Fall aber, die Person, die die Kirche angezündet hat, hat wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich extra mit dieser Zahl kokettiert, um natürlich innerhalb dieser Szene auch Aufmerksamkeit zu generieren. Mhm. Vikernes selber hat aber später dann unter anderem behauptet, zu dieser besagten Tat, dass da die Leute ja gar nicht drüber nachgedacht hätten, dass das noch eine andere Bedeutung haben könnte. Und er hat das dann wieder mit seiner persönlichen Interessenlage für nordische Mythologie und Wikingertum verknüpft und gesagt, dass er darauf hinweisen möchte, dass der 6. Juni ja auch ein Datum gewesen sei, an dem es vermeintlich einen Wikingerüberfall auf das Inselkloster Lindisfarne vor der Nordostküste Englands gegeben hätte im Jahre 793. Hm. Also ich muss dazu sagen, er behauptet, dass das am 6. Juni 793 gewesen sei und dieser Wikingerüberfall auf so ein Kloster eben, dass das natürlich angeblich damit zusammenhängen könnte. An dieser Stelle weiß ich nicht, ob er gelogen hat oder ob er einfach schlecht informiert war, weil nach der Recherche, die ich jetzt aktuell gemacht habe, hat dieser Wikingerüberfall am 8. und nicht am 6. Juni 793 stattgefunden.
Also ich freue mich schon sehr auf deine psychologische Einschätzung später, was den Varg Vikernes betrifft. Wenn ich das so höre, ist er tatsächlich gefangen in so einer Welt, ne, in so einer, also in ne, Rollenspiele und irgendwie Herr der Ringe. Ich meine, der hat ja auch den Euronymous, ne, als er dahin kam. Der fand ihn am Anfang cool und da hat er bei dem schon gemerkt, dass das schon so auch so ein bisschen okay. Der nutzt uns so ein bisschen, unsere Coolheit, unsere Musik und diese Glaubwürdigkeit eigentlich für seine Zwecke, macht gerne vielleicht auch mal ein Zeitungsinterview oder ein Interview im Allgemeinen und so weiter und so fort. Und das war ihm dann eigentlich viel zu oberflächlich. Also er sagt, er will das alles eigentlich, er hat das alles gemeint, was er da macht. Kannst du an dieser Stelle etwas dazu sagen mit dieser Gruppendynamik? Also Varg selber ist natürlich eine extrem düstere Gestalt, aber du hast natürlich in diesem Melting Pot, also in diesem Pool des Plattenladens Helvete, hast du natürlich die ganzen Jungs und jeder stachelt sich irgendwie an. Und ja, also ich stelle mir das so vor, ne? Einer fängt an, Bier zu trinken, alle trinken Bier. Mhm. Ja? Einer fängt an, vielleicht mal ein bisschen was Extremeres zu sagen, alle sagen was Extremes. Einer fängt an, eine Kirche anzuzünden und auf einmal, ey, das ist aber eine coole Aktion.
Leider war es echt ziemlich so. Also einerseits muss man sagen, dass Jugendliche und junge Erwachsene, gerade wenn sie versuchen, sich als cool darzustellen, dann auch dazu neigen können, sich aufzustacheln. Und das kann zu Verhaltensweisen führen, die sie ohne die Gruppendynamik vielleicht so nicht entwickelt hätten. Hm. Und das scheint hier gerade in diesem schwarzen Zirkel sehr der Fall gewesen zu sein. Nachdem hier diese historische Kirche so medienträchtig dann auch zerstört wurde, hatte das offensichtlich den Effekt, dass es kurz darauf auch eine Nachahmungstat gab von einer Gruppe Jugendlicher, 16-, 17-Jährige, die nämlich dann im August 92 eine andere Kirche angezündet haben und sich da also ganz explizit haben inspirieren lassen von der Berichterstattung über diese Brandstiftung. Hm. Parallel dazu muss ich aber sagen, wenn man mal schaut, was der Vikernes ansonsten in dieser Zeit gemacht hat, man merkt, dass der hier wirklich auch mit seinen Verhaltensweisen offener, destruktiv geworden ist. Zum Beispiel fand ich die Geschichte auch sehr bemerkenswert, wo er im Juli 92 offenbar eine 18-Jährige aus Schweden, die sehr in ihn verliebt war, ganz gezielt manipuliert hat, ihre Verliebtheit in ihn also aus meiner Sicht ganz klar ausgenutzt hat, um sie dazu anzustiften, eine Straftat zu begehen. Er hatte Streit mit einem Christopher Jonsson, das war der Leadsänger der Death-Metal-Band Tyrion.
Erstaunlich auch, dass es da wahrscheinlich auch so Fäden zwischen Genres gab. Ne? Also es ist quasi Black-Metal gegen Death-Metal.
Ja. Ja. Und dann auch so Norwegen gegen Schweden.
Genau.
Also da gab es ganz viel Stress zwischen verschiedenen Musikbands. Und genau, er hat jetzt also diese 18-Jährige, die hat er dazu manipuliert, dass sie zu diesem besagten Christopher Jonsson nach Hause, also zu dessen Haus gegangen ist und dort versucht hat, das Haus anzuzünden und dann auch noch einen Zettel mit einer Nachricht hinterlassen hat, den sie mit einem Messer an die Tür des Hauses gepinnt hat, also äußerst dramatisch inszeniert.
Ja.
Und da stand echt drauf, der Graf war hier und er wird wieder zurückkehren. Der Graf war ja auch der Spitzname von Vikernes.
Genau, also Graf Grischnack, ein Charakter aus Herr der Ringe.
Genau, und das natürlich mehr als offensichtlich. Jetzt wusste natürlich Vikernes, dass er ja sehr weit weg war und dementsprechend auf gar keinen Fall dafür hätte belangt werden können. Und ich denke mal, der hat einfach in Kauf genommen, dass eventuell diese 18-Jährige dann halt das juristisch ausbaden würde. Und das Feuer wurde in diesem Fall echt schnell entdeckt und gelöscht, weil ehrlich, also Brandstiftungen sind hammergefährlich. Ich habe auch schon mit vielen Brandstiftern gearbeitet und da können halt echt Menschen sterben. Also
ja,
das, was sie getan hat, hätte zum Tod von Menschen führen können im Auftrag von Vikernes.
Das hat aber, wie gesagt, der Varg Vikernes quasi hat sie so in der Hand gehabt und diese Maria, die wurde später halt wegen versuchter Brandstiftung überführt und hat halt in ihrem Tagebuch nochmal Folgendes dazu geschrieben. Ich habe es im Auftrag unseres Anführers, des Grafen, getan. Ich liebe den Grafen. Seine Fantasien sind die besten. Ich will ein Messer, ein feines Messer, scharf und grausam. Hehe. Konsequenz, sie war für ein Jahr lang in einer Psychiatrie untergebracht.
Als hätte das nicht gereicht, hat der Vikernes das auch noch übertreffen wollen und weiter Psychoterror gegenüber eben diesen Mann, mit dem er hier ein Problem hatte, ausüben wollen, indem er ihm dann noch einen Brief aus Norwegen zukommen ließ. Also nur ein Auszug daraus. Hallo Opfer, hier ist Graf Grischnak von Bursum. Ich kam gerade heim von einer Reise nach Schweden und ich denke, ich habe ein Streichholz und eine signierte Bursum-LP verloren. Haha. Vielleicht werde ich bald eine Rückreise machen und vielleicht wirst du dieses Mal nicht mitten in der Nacht aufwachen. Ich werde dir eine Lektion in Sachen Angst erteilen. Hm. Ich meine, krass, ne? Das ist Psychoterror.
Das ist Psychoterror und es ist natürlich auch so, ich meine, der hat natürlich dieses Potenzial in sich, ne?
Ja.
Das muss man wirklich sagen. Und aber trotzdem, also mir kommt es vor, als ob das so eine Art Schutzschild ist, was in diesem ganzen Helvete-Kosmos da ist. Ja, also man ist irgendwie, man ist eine Truppe, man gemeinsam ist man stark.
Mhm.
Man wird immer mutiger, man macht Sachen, man zündet Kirchen an, wird aber nicht belangt.
Ja.
Erstmal.
Mhm.
Und wir kommen ja gleich zu einer etwas krasseren Tat, oder was heißt etwas, zu einer sehr krasseren Tat.
Mhm.
Und irgendwie ist es so, die trauen sich mehr. Und
ja.
Der wagt ja auch, der Vikernes, ne? Der ist dann, der wird immer wagemutiger.
Das Problem ist halt, dass die Normen innerhalb der Gruppe, in der die sich bewegen, dass die immer antisozialer werden.
Mhm.
Dass immer mehr Straftaten und Zerstörungen nicht nur akzeptiert, sondern sogar verstärkt werden, weil das als Ausdruck von Mut und von Rebellion und Provokation
und Ernsthaftigkeit für die
genau,
Sache
gewertet wird. Und das Problem ist, Gruppendynamiken funktionieren halt so, dass selbst wenn einzelne Personen in der Gruppe sich privat so denken, boah, ist das nicht ein bisschen viel jetzt? Solange alle in der Gruppe natürlich nicht negativ auffallen wollen, traut sich die Person, die denkt, das ist jetzt übertrieben, nicht es zu sagen. Und wenn sich dann niemand in der Gruppe traut zu sagen, ey Leute, das geht jetzt hier wirklich zu weit und alle schweigen, steigert sich die Gruppe immer mehr ins Extreme. Und genau diese Entwicklung sehen wir hier leider immer deutlicher.
Und es gibt jetzt natürlich eine Steigerung von dieser ganzen Dynamik, von dieser, erstmal zündet man Kirchen an und jetzt kommt es tatsächlich zu dem ersten Mord.
Das muss man hier sicherlich auch sehen als eine Mischung aus individuellen Faktoren bei dem Mann, der diese Tat begangen hat, aber auch sicherlich der Beeinflussung durch die Gruppe, in der er war.
Genau. Also hier war tatsächlich der 18-jährige Faust, auch Musiker, Drummer, der hat in Black Metal Bands Emperor und Thorns gespielt und der hat im Helvete gearbeitet, aber auch da teilweise gewohnt und war Teil dieses ominösen schwarzen Zirkels.
Und der hatte offensichtlich, wie man auch aus den Informationen zum Fall deutlich rekonstruieren kann, einige Probleme. Gut, er war 18, das war jetzt nicht der Grund, warum er Probleme hatte, aber er hatte Emotionen, mit denen er nicht gut umgehen konnte und offensichtlich konnte er auch nicht gut darüber kommunizieren und irgendwie Hilfe suchen. Er hat dann in einem Interview 2008, das war 16 Jahre nach der Tat, um die es hier geht, hat er dann gesagt, ich habe den Hass und die Negativität hinter mir gelassen. Diese Gefühle fressen dich einfach von innen heraus auf. Offenbar hatte er mit 18 sehr viel Hass eben und sehr viel Negativität empfunden.
Mhm.
Und er hat dann in diesem Helvete-Umfeld erstmal versucht, sich natürlich irgendwie abzulenken und dazuzugehören und sich aufzuwerten. Hat natürlich aber sicherlich auch dadurch, dass er sich da immer weiter reingesteigert hat und nicht überlegt hat, wie er besser mit seinen Gefühlen umgeht, leider sich entschieden, sich auch hier mehr in Gewaltfantasien reinzubegeben. Zum Beispiel haben auch Leute, die mit ihm befreundet waren, gesagt, dass er wohl schon über längere Zeit sich immer mehr mit Serienmördern so beschäftigt hat, dass er fasziniert war im Sinne von, dass er die bewundert hat.
Hm. Das ist interessant, woher das kommt, weil ich fand das in dem Film tatsächlich, Lords of Chaos, fand ich das ziemlich gut dargestellt. Also auch bei so Menschen, die wirklich da eine Bewegung starten, wie Euronymous zum Beispiel, aber auch einzelne Protagonisten, die haben, oder die schienen, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Eltern gehabt zu haben. Die waren dann abends noch irgendwie beim Essen und haben da übernachtet, natürlich in der Black-Metal-Kluft und so. Ne? Das war dann auch alles cool irgendwie. Und auch hier zum Beispiel bei dem Faust irgendwie, also an dem kurz vor der Tat, hat der Faust quasi in Lillehammer seine Mutter besucht.
Ja.
Ne, hat dann noch zu Abend gegessen und ist dann raus.
Genau, er war nämlich einen Monat vorher dann wirklich fest nach Oslo gezogen, entsprechend offenbar auch, um in Helvetet zu arbeiten. Und jetzt ist er bei seiner Mutter und hat einen friedlichen Abend mit der und geht aber abends in den Pub und trinkt ein bisschen Bier. Und der war alleine unterwegs und war dann aber nicht so begeistert von der Atmosphäre im Pub und wollte dann nach Hause gehen. Und interessant ist schon mal der eine Aspekt, er hatte ein Messer dabei. Also ich sag mal so, viele Menschen haben nicht so im Alltag ein Messer dabei, mit dem sie also potenziell Menschen angreifen könnten. Mhm. Er hat gesagt, ich lebte zu der Zeit in Oslo, also war es natürlich für mich, ein Messer bei mir zu tragen. Mhm. Ich betrachte das nicht als Waffe, eher als eine Versicherung für den Fall, dass etwas Unerwartetes passiert. Mhm. Es ist besser, ein Messer dabei zu haben, das du nicht brauchst, als keines dabei zu haben, wenn du eins brauchst. Das Seltsame daran ist, dass ich es nicht gebraucht habe, aber trotzdem jemand getötet wurde. Recht unglaublich.
Aber dann hat er doch schon damit gerechnet, oder nicht, wenn er sowas sagt?
Das ist halt das Spannende. Er hat das natürlich retrospektiv jetzt bezogen auf diesen Abend gesagt, wo er jemanden mit diesem Messer getötet hat. Und ich muss dazu sagen, dass ich genau ähnliche Aussagen auch schon gehört habe von Tätern, die dann gesagt haben, sie hätten sich ein Messer zugelegt, weil sie zum Beispiel mit irgendwelchen Kriminellen schon mal aneinander geraten sind oder mit irgendwelchen anderen Gruppen, mit denen es Streit gab und gesagt haben, bevor ich mich nochmal angreifen oder verprügeln lasse, nehme ich ein Messer mit. Es gibt auch Untersuchungsergebnisse zum Thema Messer bei sich tragen. Wenn Menschen so etwas in ihrer Tasche haben oder griffbereit haben, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sie es einsetzen und dementsprechend auch in irgendeine Konfrontation mit einem Messer geraten. Das Tragische ist halt, der hat ein Messer, der hat vorher schon Gewaltfantasien gehabt, der hat sehr viel negative Stimmung, schlechte Gefühle und dann brauchst du nur einen kleinen Auslöser, der von außen betrachtet überhaupt kein Auslöser ist, der dann aber für diese konkrete Person mit all diesen Variablen dazu führen kann, dass die Person dann eben ein Tötungsdelikt begeht. Und das ist genau hier so abgelaufen, weil er läuft nach Hause durch einen Park, Olympiapark, der bekannt dafür war, dass der auch gerade offenbar in den Abendstunden von homosexuellen Männern häufiger aufgesucht wurde, auch um Kontakte zu knüpfen. Mhm. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob er das wusste, aber ich glaube eher, dass es wahrscheinlich ist, dass ihm das bewusst war. Aber Fakt ist, er wurde dann von einem etwas angetrunkenen Mann, den er überhaupt nicht kannte, angesprochen und der machte ihm offenbar ein Angebot, sexuell miteinander aktiv zu werden. Nun hat er, also der Faust, jetzt entschieden, diese Gelegenheit wahrzunehmen, um einen Menschen zu töten. Mhm. Das heißt wirklich, ich glaube, er hatte vorher schon, wie gesagt, Fantasien in die Richtung, weil er schlechte Gefühle hatte und die schlechten Gefühle von manchen Menschen eben in Gewaltfantasien umgesetzt werden. Und das ist natürlich dann aber in so einer Situation etwas, was dann leicht den Weg bahnen kann zu der Entscheidung, Messer dabei, abends im Park. Dann kann er noch sich zurecht rationalisieren, ja, hätte der Mann mich nicht angesprochen, was natürlich eine absolut falsche Rechtfertigungsstrategie ist. Aber Täter,
das war aber auch kein Affekt oder so, ne? Es war jetzt nicht irgendwie...
Das ist es. Es war kein Affekt und das wurde auch thematisiert, weil er nämlich nicht ganz spontan das Messer zieht und auf den Mann einsticht, sondern überlegt, die Gelegenheit zu nutzen. Und so hat er das auch gesagt. Er hat gesagt, weil ich bereits da entschieden hatte, dass ich ihn töten wollte, was sehr seltsam ist, weil ich nicht so bin. Ich laufe nicht herum und bringe Menschen um.
Komplette Wahrnehmungsstörung. Ja, komplett.
Das nennen wir in der Wissenschaft Ich-Dyston. Das heißt, dass...
Wie nennt man das?
Ich-Dyston. Okay. Dieser Mensch weiß zwar, dass er entsprechende Interessen hatte, vielleicht sich für Mörder interessiert hat, dass er auch negative Gefühle hatte, aber er kann es nicht so ganz mit sich verbinden und deswegen wundert er sich über sich selber und entsprechend sagte er aber zu seiner Motivation, ich war draußen und habe nur darauf gewartet, etwas Aggressivität auszuagieren. Es ist nicht einfach zu beschreiben, warum es passiert ist. Es sollte passieren und ob es dieser oder ein anderer Mann war, das ist nicht wirklich wichtig. Eigentlich hat er auf eine Gelegenheit gewartet, Gewalt auszuagieren, welche Art auch immer.
Genau, die war jetzt da. Sie hat sich wirklich bewusst entschieden, auch nochmal das Opfer dann in eine etwas dichter bewaldete Stelle zu locken quasi. Ja. Und da hat er dann auf das Opfer tatsächlich 37 Mal eingestochen.
Das zeigt schon, dass er sehr starke Emotionen offenbar dabei hatte. Ich habe auch schon mit vielen Menschen gearbeitet, die halt mit einem Messer andere getötet oder es versucht haben. Und 37 Stiche, das würde eine Person kaum ohne eine gewisse starke Grundemotion hinkriegen. Also ich gehe mal davon aus, dass er sehr wütend war. Jetzt wäre die Frage, warum er wütend war. Das wird vielleicht er sich selbst oder vielleicht auch nicht beantworten können. Aber meine Erfahrung zeigt, dass wenn eine fremde Person, so wie hier angegriffen wird, dass dieser Mensch ganz viel biografisch aufgestaute Wut über ganz viele Dinge mit sich getragen hat und dass jetzt diese Situation als Ventil für wahrscheinlich langjährig aufgestaute Wut genutzt hat. Und ich hatte Täter, die zum Beispiel in so einer Situation gesagt haben, sie haben sich dann an alles erinnert, was ihnen in ihrem Leben jemals wehgetan hat, was jemals schlimm war, was sie dann in Wut umwandeln eben. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das hier so ähnlich gewesen sein kann.
Und dann war er quasi im Weggehen und hat quasi noch Geräusche gehört von dem Opfer, was wohl noch am Leben war. Und dann ist er nochmal zurück und hat mehrfach gegen den Kopf des am Boden liegenden Mannes getreten. Und das ist natürlich schon krass.
Ja.
Das ist schon sehr krass.
Er sagte dann ja auch später durchaus, dass er nicht bereue, was er getan habe. Dementsprechend war er auch emotional distanziert von seiner Tat.
Also mir scheint es so, Lydia, dass er fast ruhig gewesen ist dabei.
Den Eindruck habe ich nicht, weil das, was er beschreibt, also in den Interviews, die ich gefunden habe, da hat er zum Beispiel gesagt, dass der zeitliche Ablauf irgendwie sich anders anfühlte, also das Zeitgefühl ein anderes war bei der Tat. Und es war, als würde er sich selber bei der Tat beobachten. Und wenn ich an die Taten denke, wo Täter das genau so beschrieben haben wie er, dann waren das eigentlich immer Taten, wo die in dem Moment sehr emotional beteiligt waren und eben deswegen auch dieses Gefühl hatten, wenn die sich erinnern, sagen die halt oft, ich sehe das ein bisschen wie in so einem Film. Also wie wenn mir jemand so einen Film vorspielen würde, wo ich so Bilder von der Tat sehe. Und entsprechend glaube ich schon, dass er da etwas ausagiert hat. Ich weiß nicht, ob er selber nicht weiß was oder ob er es nicht sagen wollte. Weil es gab auch Täter, die zum Beispiel auch im Rahmen der Gerichtsverhandlung sich nicht dazu geäußert haben, was wirklich genau diese Art von Emotionalität bei ihrer Tat begründet hat und dann später im Rahmen der Rückfallpräventionsarbeit dann geschildert haben, was sie vielleicht in ihrer Biografie alles erlebt haben, was damit eingeflossen ist, was sie überhaupt nicht thematisieren wollten, öffentlich oder vor anderen. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihm Dinge sind, die wir nie erfahren werden.
Ja, zumal er in der Nacht noch irgendwie nach Hause gegangen ist. Seine Mutter schlief bereits und der hat unbemerkt halt vielleicht auch in Ruhe, I don't know, die blutige Kleidung gewaschen und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag, fast stolz, hat er erst Euronymous und dann Vikernes von seiner Tat berichtet. Und die Reaktion, alle fanden es super. Und sogar Vikernes, also unserem Hauptprotagonisten heute, der hat am selben Abend noch damit geprahlt bei einem Mädchen, mit dem er dann irgendwie zusammen war, dass er jemanden kennt, der echt einen umgebracht hat.
Und das ist leider wirklich ein schrecklicher weiterer Verstärkungseffekt. Einerseits lernt jetzt hier der Täter, also der als Faust bekannte Musiker, dass seine Gruppe von Leuten, die ihm wichtig sind, dass die das eher positiv finden. Nicht einer von denen hat gesagt, sag mal, geht's noch? Was zum Henker, was hast du gemacht? Sondern alle so, was, du hast einen Typ getötet im Park? Er hat das natürlich dann auch offensichtlich so geschildert, dass das ein fremder Mann war und dass der fremde Mann ihm sexuelle Avancen gemacht hätte. Bei der Reaktion des sozialen Umfeldes möchte ich definitiv auch eine Homophobie mit in die Gesamtbetrachtung nehmen. Aber sicherlich gehörte das auch insgesamt zu diesem, dass die gesagt haben, Straftaten sind ja etwas, womit sie kokettiert haben, sich über Grenzen hinwegsetzen, über moralische, über gesetzliche Grenzen. Und er hat jetzt hier etwas Krasses gemacht. Menschen töten ist ja nun wirklich etwas Krasses.
Und das wahrscheinlich im Hinblick auf, guck mal, wie krass wir sind, wie authentisch wir sind, unter dem Schutzmantel des Black Metals.
Ja.
Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, wir kommen im Prinzip von kleineren Delikten, aber dann natürlich über den Suizid von Dad, über das Anzünden von Kirchen, jetzt zu dem ersten Mord. Das war im Prinzip erstmal so eine Art Trilogie, die sich da selbst verstärkt hat.
Voll. Und wenn ich mir jetzt mal angucke, also interessant finde ich, dass obwohl ja der Faust in seinem sozialen Umfeld verstärkt wurde und also vielleicht auch für ihn überraschenderweise, so wie es scheint, nur positive Rückmeldungen gekriegt hat von den Menschen, denen er sich anvertraut hat. muss ich sagen, dass er sich trotzdem übrigens von der Tat distanziert. Zum Beispiel hat er auch nicht gesagt, warum ich es getan habe. Hm. Und das ist ganz interessant, weil diese Art der Formulierung normalerweise bei Tätern zu finden ist, die halt unbewusst sich emotional distanzieren. Dazu würde halt auch dieses passen, dass er einerseits sagt, ich wollte Aggression ausagieren und andererseits sagt, ja, eigentlich bin ich ja keiner, der rumrennt und Menschen umbringt. Also, dass er selber innerlich vielleicht auch ein bisschen ambivalent war, aber durch die Reaktion seiner Kumpels natürlich total verstärkt war in diesem, hey, alles richtig gemacht, vermeintlich. Also ich glaube tatsächlich, dass ein Problem war, dass hier einige für sich auch schon extreme Persönlichkeiten, auch mit Schwierigkeiten, mit Gewaltpotenzialen zusammengekommen sind. Mhm. Und natürlich diese Individuen, gerade so jemand wie Vikanes, wenn der dann auf so jemanden wie hier den Faust trifft, wo beide sicherlich ihre Gewaltfantasien und Ähnliches mitgebracht haben, dass das natürlich ungünstig ist, wenn die sich dann auch noch versuchen, vermeintlich ideologisch darin zu bestärken, dass ja Gewaltdelikte zu begehen etwas Bewundernswertes sei. Und nicht nur die beiden, sondern man muss ja auch sagen, der Faust, der hat ja nicht jedem alles erzählt. Also der hat zum Beispiel die Tatsache, dass der Vikanes diesem Mädchen das erzählt hat, auch eher so als, ja, der hat das einfach irgendjemandem erzählt. Das war vielleicht nicht so clever dargestellt. Aber der Faust hat es auch ein paar Leuten, denen er vertraute, gesagt. Und das ist ja natürlich nicht in so einer Gruppe von immer noch Jugendlichen und jungen Erwachsenen etwas, was geheim bleibt. Entsprechend hat sich das tatsächlich rumgesprochen, zumindest als Gerücht, ey, der Faust soll da das und das gemacht haben. Wie viele von denen das jetzt wirklich geglaubt haben, ist nochmal eine andere Frage.
Genau, weil er wurde ja auch eigentlich ein Jahr später erst dafür belangt.
Also Gerüchte sind eine Sache, aber ob wir jetzt für wirklich viele gedacht haben, er war das, ist eine andere Sache. Nur ich glaube, dass Euronymous und das Vikanes, die ersten beiden, mit denen er darüber gesprochen hat, dass die das auf jeden Fall ernst genommen haben. Ich würde das aber unterschiedlich einschätzen. Vikanes schätze ich als jemanden ein, dem das wirklich zutiefst egal war. Im Gegenteil, der das sogar tatsächlich eher bewundernswert fand. Ich glaube, der hatte überhaupt kein Problem damit. Bei dem Euronymous, natürlich können wir auch nur spekulieren, aber so wie er beschrieben wird, könnte ich mir eher vorstellen, dass er vielleicht schon sich unwohl damit fühlte. Aber andererseits, welche Option hätte er gehabt? Wenn er jetzt losgezogen wäre, Euronymous, dann hätte er seinen guten Freund, der teilweise bei ihm im Laden gepennt hat, der da gearbeitet hat, der ein wirklich enger Freund war, verraten in seiner subjektiven Sicht. Der hätte ja zur Polizei gehen müssen und sagen müssen, der hat das gemacht. So, ist schon mal die eine Schwelle, natürlich einen guten Freund sozusagen der Polizei auszuliefern. Und die andere Sache ist, dass der Faust ja die Situation natürlich selbstverdienlich so beschrieben hat, dass er gesagt hat, dieser fremde Typ im Park, ey, der hat mich voll angequatscht von der Seite. Und hat dann natürlich, wie gesagt, so homophobe Sachen mit reingebracht und gesagt, hey, der wollte mich hier zu sexuellen Aktivitäten irgendwie überreden. Und damit war es dann leichter für jemanden wie den Euronymous zu versuchen, diese Tat zu rechtfertigen. Mm. Im Sinne von, ja, der Faust ist eigentlich ein lieber Kerl und eigentlich wird er sowas ja gar nicht machen. Und dieser Typ, der hat den ja irgendwie dann auch schräg angesprochen. Und wahrscheinlich hat der Euronymous aus vielen Gründen auch, nächster Grund, wenn jetzt der Mitarbeiter und gute Freund plötzlich wegen einem Mord vor Gericht steht, welche Konsequenzen hätte das wohl für seinen Laden?
Ganz genau. Das werden wir ja später auch noch mal sehen, irgendwie, wenn es zu dem Disput zwischen Vikanes und Euronymous kommt. Und es ging quasi fröhlich weiter mit weiteren Kirchenbrandstiftungen.
Genau. Am 21. August hat ja der Faust diesen Mann getötet. Und am 23. August haben sich also Faust und Vikanes und Euronymous zusammengetroffen, um eine alte Holzkapelle in Oslo anzuzünden.
Und zudem wollte Vikanes auch noch einen Sprengsatz da installieren, damit die Kirche dann schön in die Luft geht. Das misslang und dann haben sie quasi auf die gut alte, altmodische Art diese Kirche angezündet. Ja. Und weiter ging es quasi schon einen Monat später oder 3 Wochen später. Mhm. Da hat dann Vikanes zusammen mit einem weiteren Musikerkollegen, einem gewissen Thomas Haugen alias Samot von einer Band Emperor, den er kannte, weil er als Gitarrist bei seinen Bursum-Aufnahmen irgendwie am Start war, haben sie eine weitere Kirche angezündet und zwar die Xjold-Kirche in Vindjafort.
Man sieht ja hier, dass Vikanes mit unterschiedlichen Personen, die ihm aus diesem sogenannten schwarzen Zirkel nahestehen, verschiedene Delikte begeht. Vielleicht auch, weil er dadurch auch versucht hat, mit denen so ein bisschen eine nähere Beziehung einzugehen, weil wenn jemand mit jemandem zusammen eine Straftat begeht, dann ist das natürlich ein ganz anderes Vertrauenslevel.
Da hast du recht. Und die sehen das wahrscheinlich nicht als kriminellen Akt, sondern wirklich als Band. Und jetzt natürlich ein weiteres sehr prägnantes Datum, also Heiligabend, 24.12.92. Ja. Da gibt es dann die nächste Kirche. Wickernes trifft sich da wieder mit einem weiteren Musikkollegen, einem weiteren Gitarristen, dem Jörn Inge Thunsberg, und zünden in Bergen, also in seiner Heimatstadt, die Asanekirche an.
Genau, das sind die Taten, für die er verurteilt wurde. Es gab auch weitere Taten, für die er nicht verurteilt wurde, zu denen er aber Andeutungen machte, mindestens in einem Interview, wo man ableiten kann, dass er sich da zumindest in irgendeiner Form mit in der Verantwortung sieht, sei es durch Inspiration einer Gruppe von Leuten oder auch tatsächlich durch eigene Ausführungen. Aber bei den anderen Kirchen wurde er nicht verurteilt, sodass man das nicht näher eingrenzen kann. Wichtig wäre aber noch zu sagen, also der Faust, der lebt ja jetzt weiter in seinem Alltag dort in Helvete immer noch. In seiner Arbeit war er jetzt positiv drauf, weil er merkte, dass die Leute, die über seine Tat redeten, dass die ihm ja mehr oder weniger erschreckenderweise gratulierten dazu. Mhm. Und dementsprechend war der natürlich sehr aufgewertet. Ich möchte auch an dieser Stelle aber noch sagen, gerade zum Thema Kirchenverbrennen und auch dieses Tötungsdelikt, zu der Frage, wie viel Rolle spielte da irgendeine wirkliche Ideologie, zum Beispiel der besagte Faust, hat dann auch nochmal in einem Interview 2008 gesagt, er sei, Zitat, in keiner Weise ein Satanist oder Faschist gewesen. Und bei vielen von denen sieht man, dass die halt zwar irgendwelche Bezüge gesucht haben zu Versatzstücken aus Geschichten, Legenden, Mythologien, Religion oder Politik, die irgendwas mit Dunkelheit, Aggression und negativen Gefühlen zu tun hatten, wo die also sich irgendwie emotional wiedergefunden haben. Aber auch bei ihm und vielen anderen sieht man immer wieder, dass eine wirkliche, ernsthafte, ideologische, religiöse Überzeugung hier nicht so richtig zu finden war. Also
aber bei dem Vaak Wickernes, der ja im Prinzip gegen jede Religion war, außer
die nordische
Odin-Huldigung quasi. Das war wirklich sein Ding. Und hat entgegen seiner Abneigung eigentlich zu Presse und irgendwie die wahre Sache irgendwie so richtig zu vermarkten, was der Euronymous eigentlich ganz gut konnte, hat er sich dazu entschlossen, Anfang im Januar 1993 tatsächlich ein Interview zu geben.
Das war jetzt auch nochmal wichtig. Der lebte ja in Bergen und interessanterweise hat er wohl im Vorfeld dieses Interviews auch mit seiner Mutter gesprochen. Aus dem Interview mit seiner Mutter geht nämlich hervor, dass sie gesagt hat, dass er ihr gesagt hat, dass er da bei einem Interview so provozieren würde, dass sie das auf gar keinen Fall irgendwie ernst nehmen soll. Okay. Sie hat aber trotzdem gesagt, dass sie sich geschämt habe, sehr geschämt habe für das, was dann dabei rumgekommen ist. Es gab offensichtlich eine gewisse Mischmotivation für dieses Interview. Also ein Aspekt war, er wollte für seine neue Platte vom Soloprojekt Bursum Werbung machen. Und er wollte das tun, indem er insgesamt die Black-Metal-Szene so ein bisschen ins Gespräch bringen wollte. Und zwar möglichst negativ, wie halt eben auch die Außendarstellung war. Und gleichzeitig hoffte er dadurch auch, diesen Laden Helvete so ein bisschen bekannter zu machen, weil er gleichzeitig gehofft hat, dass er bald mal sein Geld wiederkriegt. Er hatte ja schließlich sowohl er als auch seine Mutter Geld vorgestreckt für die Produktion der Bursum-Platte. Und er hatte das Geld, das er vorgestreckt hatte von Euronymous, nie bisher wiederbekommen.
Genau, das wurde auch irgendwann zu einem Problem zwischen den beiden.
Ja, also Euronymous war dafür bekannt, dass er gerne Geld von Freunden nahm als Leihgabe und nicht so sehr umsichtig mit seinen Geldern umging, sodass die das Geld typischerweise nicht wieder sahen, womit er sich bei einigen Menschen wohl etwas unbeliebt gemacht hat. Ja, und jetzt dachte also Wickernes, er könnte sowohl für den Laden Werbung machen als auch für seine Platte. Durch die Werbung für den Laden würde er hoffentlich sein Geld wiederbekommen. Und irgendwie dachte er, es sei eine super PR-Aktion, sich jetzt möglichst düster zu inszenieren. Und er hat das ein bisschen unterschätzt.
Genau, das war eine der größten Zeitungen Norwegens. Es wurde die Titelseite. So, also Euronymous, muss man ja auch sagen, der war ja relativ, also natürlich auch crazy auf seine Art, aber relativ strukturiert natürlich und auch sehr, sehr marketinggetrieben und hat schon durchaus irgendwie clevere strategische Entscheidungen getroffen. Ja. Aber hier im Prinzip in einer Zeitung dann auch noch zu sagen, irgendwie dann durch unter seinem Künstlernamen Graf Grischnack.
Und hier zu behaupten, er habe die Kirchen niedergebrannt, hat natürlich dazu beigetragen, dass die Zeitung sehr interessiert war an der Geschichte. Wenn man so drüber nachdenkt, hätte er selber drauf kommen können, dass Punkt 1, die Zeitung das für eine sehr relevante Geschichte erachtet und zweitens, dass die das tun, was er natürlich gesagt hat, was sie nicht tun sollen, nämlich die Polizei einschalten, selbstverständlich. Genau. Also wenn er das nicht vorher gesehen hat, dann war er vielleicht noch ein wenig von seinem jugendlich naiven Leichtsinn geprägt, weil der hat ernsthaft denen gesagt, so, wenn ihr das der Polizei sagt, dann werdet ihr erschossen. Und dann haben die gesagt, ja, das sagen wir nicht der Polizei.
Das sagen wir nicht. Und die Polizei guckt einfach nur auf so einen Bursum-Flyer und sieht deine Adresse. Und dann sagt, ach, da klingeln wir mal.
Oh Mann, also die Aktion ist natürlich sehr nach hinten losgegangen für ihn. Und auch wenn er hinterher behauptet hat, dass das schon alles irgendwie auch in seinem Sinne gewesen sei, ich bin ziemlich sicher, er war überfordert mit der Gesamtsituation, musste aber irgendwie so tun, als hätte er das alles so gewollt. Ich glaube auf jeden Fall, dass er übertrieben hat und sich da auch krass inszeniert hat, weil Selbstinszenierung ist etwas, was Vikernes, glaube ich, bis heute sehr, sehr gerne betreibt und was sehr zu seiner Persönlichkeit gehört. Aber er hat offensichtlich nicht erkannt, dass diese Provokation und Selbstinszenierung dann doch zu Polizeiermittlungen führt. Ich glaube, das hat er so nicht vorhergesehen, offensichtlich. Jedenfalls kam es dann dazu, dass er dann festgenommen wurde. Und das hat jetzt eine Kette von ungünstigen weiteren Entwicklungen ausgelöst, weil jetzt die Black-Metal-Szene plötzlich im Fokus der Polizei stand. Und viele von denen hatten da nicht so richtig Lust drauf, aus diversen Gründen. Die Black-Metal-Szene, die war natürlich jetzt total erschüttert, weil einerseits Polizeiermittlungen schon etwas Ernstzunehmendes sind und andererseits die Medien das total aufgegriffen haben. Ich meine, eine Titelseite mit einem Typen, der zwei Messer in der Hand hält, wo die Haare so ein bisschen das Gesicht verdecken sollen, also eben Vikernes, und der aber dann hier mit solchen Taten prahlt, das hat natürlich dann weitere Berichterstattung ausgelöst. Es gab so einen richtigen Medienrummel. Und die Eltern von Euronymous waren extrem not amused.
Auch wieder abgefahren, dass da wieder die Eltern im Prinzip dann den Druck ausgeübt haben.
Ja.
Und da natürlich das Herz dieser gesamten Bewegung, der schwarze Zirkel, quasi aufs Korn genommen wurde oder besser gesagt durchleuchtet wurde. Und die haben natürlich diesen Plattenladen mitfinanziert und wollten aber natürlich mit schweren Straftaten irgendwie wie Kirchenbrandstiftungen, Gerüchten über einen Mord oder vielleicht sogar einen echten Mord natürlich überhaupt nichts zu tun haben.
Genau. Und jetzt musste der Euronymous, weil er eben von seinen Eltern maßgeblich mitfinanziert wurde, auf jeden Fall tun, was die sagen. Und die haben gesagt, oh je, mach den Laden zu und lass uns einfach hoffen, dass dieser Medienrummel irgendwann vorbeigeht. Das ist ja furchtbar peinlich und unangenehm und echt sehr belastend für die Familie.
Und das hat Euronymous getan. Der hat den Laden tatsächlich abgeschlossen, weil er gesagt hat, ey, wir brauchen hier Abstand. Und das wiederum hat Varg Vikernes richtig sauer gemacht.
Denn letztendlich wollte er halt Werbung für seine Band und seine Platte und sein Geld zurück und auch gerne sich als Bösewicht inszenieren. Das war auch schon so ein Ego-Ding. Dennoch hat er jetzt wirklich ernsthaft dem Euronymous vorgeworfen, dass er ja ihm in den Rücken fällt, weil er den Laden zumacht, weil der Vikernes jetzt natürlich...
Er ist ja für ihn gemacht.
Ja, genau. Also völlig manipulativ natürlich die Sache dargestellt und hat sich voll aufgeregt, dass Euronymous also jetzt den Laden zumacht. Ich muss dazu sagen, also er hat sich dann auch noch darüber aufgeregt, dass sie ihn als Satanisten und nicht als Odin-Anhänger tituliert haben. Na gut, das wurde später ganz wichtig für ihn. Aber Fakt ist, das war jetzt der absolute Clash zwischen Vikernes und Euronymous.
Genau, das war jetzt wirklich der Höhepunkt quasi dieses Konfliktes. Also und Euronymous ist ja dann, hat sich wirklich zurückgezogen und Vikernes hielt ihn dadurch für ein feiges Großmaul und wollte dann jetzt aber auch noch zudem sein Geld zurück. Und hat natürlich auch Euronymous vorgeworfen, von dem Geld seiner Freunde zu leben. Und das wurde jetzt alles unangenehm.
Also man sieht so richtig, der hat nur noch auf den herabgesehen, der war menschlich irgendwie enttäuscht, weil Euronymous sich für ihn als das Gegenteil dessen darstellte, was er bewundert hatte. Er dachte, dass der Euronymous auch wirklich so der harte Bösewicht sei, so wie Vikernes es gerne sein wollte, und dann stellt sich für ihn raus. Der ist in Wirklichkeit eigentlich unter der Fassade ist er ein ganz
und
harmloser Dude eigentlich.
Ja, und Faust hat das wohl so gesagt, dass es im Prinzip ein bisschen doof ist, aber das war wie so ein Wettkampf, wie so eine Competition zwischen den beiden.
Ja.
Und also wer eigentlich der Bösere von beiden ist. Und Euronymous war so ein bisschen mehr halt Glamour und Showbiz, was ihn natürlich auch so ein bisschen zu einer Lusche machte quasi und dass da eigentlich viel mehr Trara war als irgendwie als wahre Action. Ne?
Das haben eigentlich die allermeisten aus dieser ganzen Szene gesagt. Deswegen ist es so spannend, wenn man einfach alle Interviews liest, weil man dann doch so ein gewisses Gesamtbild ableiten kann. Und gerade diesen Konflikt von wer ist true und wer ist nicht true und wer hat welche Ansprüche an wen. Und wo immer klarer wurde, dass der Euronymous, für den das halt doch auch viel Show war und viel Anerkennung suchen, und für den Vikernes, das aber wirklich alles ernst gemeint war. Und der wollte nicht einen Bösewicht spielen, der wollte der Bösewicht sein. In echt.
Hm.
Und da sind die komplett aneinander geraten.
Genau. Und das eskaliert natürlich so. Und natürlich hat Euronymous natürlich das Spiel mitgespielt. Und wer Euronymous kannte, der wusste irgendwie, dass er relativ regelmäßig, gerade wenn er wütend war, Todesdrohung ausgesprochen hat. Und die meisten oder alle wussten eigentlich, dass er das eigentlich nicht ernst meinte. Aber relativ konkret bei diesem Fall gesagt hat, der Vikernes, der geht mir irgendwie auf den Senkel. Und ich hole mir so einen Elektroschocker quasi, werde ihn dadurch betäuben, fessel den in einen Wald und transportiere ihn dahin. Und dort wird er dann zu Tode gefoltert und das Ganze filme ich auch noch. Und das wurde tatsächlich irgendwie so kommuniziert, und das hat Vikernes sogar in einem Telefonat mit einem Freund so mitgehört.
In einem Interview sagt der Vikernes auch, wie sehr er sich darüber aufgeregt hat, dass er das so im Detail gehört hat. Die Details gehört hat, wie genau. Der Euronymous sich genau vorstellt,
was er ihm antut. Das war schon eine konkrete Geschichte, genau. Dass er nicht gesagt hat, oh, den bringe ich jetzt um oder sowas, sondern wie und wann und womit, genau.
Und ich glaube, mein Eindruck, meine Interpretation natürlich, dass diese Wut unter anderem eine Mischung war aus Kränkung, aber auch Enttäuschung.
Hm.
Ich meine, gerade wenn man bedenkt, dass der Euronymous am Anfang ja als der Coole, das Idol, der ihn fördert, für ihn so eine ganz wichtige, positive Figur war, und wie sehr das Gegenteil jetzt der Fall war. Und ich glaube, das war so der letzte Punkt, dass der Vikernes also einerseits enttäuscht war, weil er sich dachte, Euronymous gibt mein Geld aus, hat mich voll verarscht mit dem Geld, sieht jetzt hier die ganzen Sachen, die wir angeblich zusammen machen, als falsch an, ne? Und jetzt auch noch droht er damit, mich umzubringen. Ganz ehrlich, der Vikernes war eigentlich lebenserfahren und klug genug an der Stelle, um, wenn er mal rational drüber nachgedacht hätte, erkennen zu können, dass der Euronymous das nicht ernst meinte. Weil alle wussten, dass Euronymous eine große Klappe hatte. Das hat der Vikernes selber oft thematisiert. Aber ich glaube, dass das einfach so der Tropfen war, der in der subjektiven Emotion von Vikernes das fast zum Überlaufen brachte, das so mitzukriegen, was sein ehemaliger Freund so explizit gesagt hat.
Und siehst du eventuell auch hier nochmal das Potenzial zur Steigerung, als wir vorhin gesagt haben, es geht wie gesagt über den Suizid von Dad, da nochmal dann über die Kirchenanzündung, dann den Mord in Lillehammer von Faust an dem homosexuellen Mann, und jetzt quasi zu sagen, jetzt kommt, das wird die nächste große Tür aufgestoßen.
Auf jeden Fall, und zwar aus vielen Gründen. Für Vikernes hatte das einerseits die Implikation, der gemeinsame Kumpel Faust, der hatte ja schon Menschen getötet. Das war zwar kein Mensch, mit dem die befreundet waren, das war ein Fremder, von dem er sich irgendwie subjektiv provoziert fühlte, aber da hatte ja schon jemand wirklich einen Menschen getötet. Und im Prinzip war jetzt der Damm ja schon gebrochen. In der Gruppe war ja die Möglichkeit, Menschen zu töten, bereits vollzogen worden in dem Sinne. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Vikernes wirklich gedacht hat, vielleicht versucht der Euronymous ja jetzt cool zu sein, wenn er mich töten würde und das auch noch filmen würde. Also so nach dem Motto, jetzt hat der Faust quasi schon die Vorlage geliefert mit seiner Tat, die jetzt schon bekannt ist, die hier auch in diesem Zirkel irgendwie auch positiv wahrgenommen wird. Mhm. Der Euronymous könnte ja theoretisch, wenn er das ernst meinen würde, sogar noch seinen Status fördern. Ich glaube aber nicht, dass er Angst hatte. Ich glaube eher, dass ihn das massiv gekränkt hat.
Hat ihn gekränkt, hat ihn wütend gemacht. Und zwei kleine Faktoren kamen noch dazu. Erstens macht ihn das misstrauisch, dass er, weil Euronymous ja normalerweise durchaus prahlend am Start war, vielen Leuten immer erzählt, wenn er sagt, den bringe ich um, das mache ich und jetzt und so, hat er in diesem Falle nicht gemacht, sondern nur ausgewählten Menschen. Und wir dürfen nicht vergessen, es gab immer noch den wirtschaftlichen Streit zwischen den beiden. Es gab noch die Sache des Geldes für die ausstehenden Bursum-Zahlungen, für die Lizenzen und die Einnahmen von Bursum. Und was den Vark Vikernes sehr, sehr wütend gemacht hat und was er wahrscheinlich auch verdächtig fand, dass Euronymous ihm kurz zuvor noch einen sehr freundlichen Brief geschrieben hat und gesagt hat, ey, lass uns mal den Streit mit Bursum, ich weiß, du kriegst da Geld, wir machen jetzt quasi so eine Art Auflösungsvertrag, das heißt, du kriegst deine Rechte zurück und so, du wirst dann ausbezahlt und wie auch immer, und dann kannst du deinen Weg gehen und alles ist okay. Bei so einem Vikernes gehen wahrscheinlich alle roten Lampen an und sagt so, okay, das klingt nach einem Megaplan.
Ja, und ich glaube besonders, dass der Vikernes zwar einerseits natürlich, also nach allem, was ich über ihn gelesen habe, bei allem, was er tut, fühlt und denkt, immer nur an sich und seine Bedürfnisse zu denken scheint. Ich glaube, der hat auch irgendwo tief drin sich verletzt gefühlt, weil er das so als Betrug wahrscheinlich oder als Verrat, besser gesagt, gesehen hat, wenn ein ehemaliger Freund, mit dem gerade halt wirklich ein großer Konflikt herrscht, wenn der einerseits diese Freundlichkeit ausstrahlt und einem anderen gegenüber detailliert einen Foltertod zu äußern. Also ich glaube, halte es zumindest für wahrscheinlich, dass für den Euronymus das gar nicht so ein Widerspruch war, weil ich glaube, ein Teil von ihm wollte aus verschiedenen Gründen das Ganze friedlich wieder hinkriegen. Also so, dass es zumindest keinen weiteren Konflikt zwischen beiden gab. Anyway, am Ende des Tages sehen wir hier, dass Vikernes also wirklich ab dem Moment, wo er einerseits diesen vermeintlich freundlichen Brief sieht und andererseits diese Äußerung wahrnimmt, dass da wirklich emotional bei ihm nur noch Hass war. Ganz, ganz offensichtlich war das komplett Hass.
Und dann fing er auch wirklich an zu planen.
Genau. Ich finde es auch interessant, dass nämlich, obwohl ich ja alles, was Vikernes über sich und seine Gefühle und Motive sagt, immer mit äußerst großer Vorsicht betrachte und nur im Gesamtbild einordne, aber der Vikernes hat nämlich gesagt, dass er wirklich sich bedroht sah. Sagen wir mal, er hätte das zumindest für ein paar Prozent wirklich so wahrgenommen. Möglich wäre es. Und er hat aber gesagt in einem Interview, okay, andere Menschen würden dann vielleicht zum Beispiel sich verstecken oder versuchen, der Gefahr aus dem Weg zu gehen. Er hat explizit dazu gesagt, ein normaler Mensch würde doch weglaufen, oder? Er würde Angst haben. Aber ich habe nicht so reagiert. Ich ging direkt zu ihm. Und das ist spannend, weil diese Reaktion bei einer Bedrohung nicht mit einer Flucht zu reagieren, sondern sofort in den proaktiven Kampfmodus zu schalten, wie ich es nenne, das kenne ich von einigen Gewaltstraftätern, mit denen ich gearbeitet habe, die genau sowas beschreiben. So, wenn sie sich bedroht fühlen, dann nehmen sie sofort auch den proaktiven Weg des Kampfes und auf gar keinen Fall den Weg des Wartens, ob was passiert. Also durchaus plausibel in so einer von Gewalt und Gewaltvorstellungen geprägten Persönlichkeitsstruktur. Macht völlig Sinn, was er hier sagt für ihn. Und ich glaube auch, dass er alles, was darunter vielleicht lag, an persönlicher Enttäuschung und Kränkung und Verletzung vielleicht darüber, dass sein Idol sozusagen jetzt für ihn das Gegenteil geworden ist, dass das alles für ihn nur als Wut und vermeintlich berechtigte Aggression spürbar war. Also, dass der Vikernes glaubt, dass er berechtigt gewesen sei, so zu handeln und dass der Euronymus schuld sei, das vertritt der Mann, soweit ich das recherchieren konnte bis heute, dass der das subjektiv so glaubt, das glaube ich sofort. Objektiv ist das natürlich eine furchtbar krasse Verzerrung der Realität. Aber ich glaube, der glaubt bis heute und fühlt das so, dass der Euronymus selber schuld sei. In vielen Aspekten seiner Art zu fühlen und zu denken und auch Dinge zu rechtfertigen und durchaus auch zu lügen, erinnert mich das, was ich eben umfassend von Vikernes gelesen und gesehen habe, an die eine oder andere Person, mit der ich im Gewaltstraftatenbereich gearbeitet habe. Und gerade, dass der an dem Punkt jetzt so emotional eskaliert ist, dass er dann sofort überlegt hat, wie könnte er jetzt wirklich den Euronymus aufsuchen und auch töten, muss man wirklich so sagen. An dem Punkt musste ich zum Beispiel daran denken, dass auch Gewaltstraftäter, die in so kriminellen Kreisen unterwegs sind, die auch Gewalt gewohnt sind oder deren Milieus auch durchaus kriminelle Aktivitäten gefördert werden, auch etwas, was wir ja hier durchaus sehen in diesem Zirkel von jungen Menschen, dass einige von denen paradoxerweise, obwohl sie einerseits sagen, Gesellschaft und ihre Regeln ist total lächerlich, gleichzeitig sowas sagen können wie aber in unserem Kreis sozusagen der Vertrauten, da ist Loyalität ganz wichtig. Das wirkt eigentlich ziemlich widersprüchlich. Aber das kenne ich aus so kriminellen Gruppen, also organisierter Kriminalität, dass die oftmals unfassbar hohe Ansprüche an sowas wie Loyalität und etwas, was sie Ehre nennen, was ich auf jeden Fall anders bewerten würde, was die da machen, sehen. Also zum Beispiel, dass sie auch schwere Straftaten nicht verraten, wenn einer in der Gruppe das macht. Und ich glaube, dass Vikernes hier auch das Gefühl hatte, verraten worden zu sein, auf der Grundlage so einer irgendwo vorhandenen Vorstellung, Euronymous müsste ja trotz allem irgendwo vielleicht loyal sein, auf irgendeiner Ebene. Und er wurde ja immer wieder enttäuscht, weil er gemerkt hat, oh, der gibt mir das Geld nicht zurück. Ich fühle mich hier irgendwie manipuliert und belogen, obwohl er selber die ganze Zeit manipuliert und gelogen hat. Aber dass er sich so aufgeregt hat über diesen Brief und gesagt hat, da ist doch, einerseits sagt er zu einem Mann, dass er mich loswerden will, ne, und schildert meine Folterung sozusagen. Und gleichzeitig bekomme ich diesen süßen, kuscheligen Brief. Das waren so Worte, die er benutzt hat. Ich glaube wirklich, dass ihn genau diese Mischung so emotional tangiert hat, weil er gesagt hat, das ist das Gegenteil von Loyalität oder so. Wie kann er es wagen? Wie kann er das, ne, wagen, sich so zu verhalten? Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum er sofort dann losgezogen ist und seine Kumpels eben aktiviert hat.
Dann wurde es ernst tatsächlich. Er hat auch wieder in der Mitmusikerszene quasi, hat er jetzt seine Leute gesucht, die ihm im Prinzip bei der Tat helfen sollten. Einer davon war der Snorre Ruch, Blackthorn, zeitweise auch bei Mayhem gespielt. Vic Janssen hat ihn aufgefordert, quasi der Fahrer zu sein, weil er selber sei zu bekannt. Also die würden den halt erkennen. Und dann diese 7-stündige Fahrt jetzt von Bergen nach Oslo ging halt gar nicht. Da würde er sich irgendwie im Auto verstecken. Und später hat halt der Blackthorn gesagt, du, eigentlich, also mir war das alles egal. Irgendwie habe auch Euronymous und so nichts mit ihm zu tun. Aber der Vic Janssen, der war so autoritär und der hat mich dazu quasi gebracht, mitzumachen.
Genau.
Und so haben die sich quasi auf die Fahrt gemacht, tatsächlich 7 Stunden lang nach Oslo zu fahren.
Das muss man sich vorstellen, 7 Stunden. Was da wirklich menschlich abgelaufen ist, auch da werde ich, glaube ich, einige Fragezeichen nie ganz loswerden, weil nämlich dieser besagte Blackthorn, der hatte auf jeden Fall ein persönliches Verhältnis zu Euronymous, denn Euronymous hat ja ihn als Gitarristen zu Mayhem geholt.
Genau.
Also die kannten sich schon und eigentlich hatte Euronymous für den auch was Positives gemacht, insofern als dass er ihn in diese bekannte Band geholt hat.
Also er hatte schon ein Dilemma, aber konnte wahrscheinlich dann dem Wickern es auch nicht, der hat ihn dann wirklich unter Druck gesetzt. Da,
und
ne?
Das kann man sicherlich sagen, also es ist sicher unstrittig, dass Vikernes ein äußerst dominantes Auftreten hat und dass der sicherlich damit in der Lage ist, Menschen, die vielleicht nicht komplett selbstsicher auftreten, sicherlich zu etwas zu bewegen. Das, denke ich, kann man so sehen.
Und der Blackthorn litt zu dieser Zeit auch unter psychischen und körperlichen Beschwerden und das hat natürlich auch dazu geführt, dass er sich irgendwann dann gebeugt hat irgendwie und gesagt hat, ey komm, ich fahre dich jetzt dahin.
Genau. Er hat nämlich eigentlich, hat der Blackthorn noch versucht, so ein bisschen von sich abzulenken und hat gesagt, okay, wenn du schon nicht alleine fahren willst, weil du ja meinst, du wirst erkannt, weil du ja so mega bekannt jetzt zu sein scheinst, dann nimm doch lieber irgend so einen Kumpel mit. Und das war ein Mann, dessen Name aber nie thematisiert wurde, weil der auch nicht zu dieser Musikszene so dazugehörte. Der war keine öffentliche Person,
genau,
sozusagen.
Genau, sollte nur so ein Alibi liefern, ne?
Aber ursprünglich hatte Blackthorn gesagt, kann der dich nicht fahren? Weil er nicht wollte. Aber da hat der Vikernes gesagt, nee, du fährst mich. Und daraufhin wurde dann dieser ins Spiel gebrachte Mann dann zum Alibi. Und der sollte dann eben berichten, dass die schön zusammen sich einen Videoabend gemacht hätten und dementsprechend also die dann auch in Schutz nehmen. Ich möchte noch erwähnen, dass die Gesamtsituation auch total bizarr anmutet, weil ja nun Vikernes, der ernsthaft glaubte, er sei so eine prominente Figur, dass man ihn also in diesem Auto nachts bemerken und sich das auch noch merken und vielleicht noch die Uhrzeit merken würde, okay. Ich glaube, der war in der Lebenssituation gerade in einem Zustand, wo er schon vielleicht etwas überdurchschnittlich misstrauisch war, aufgrund der für ihn angespannten Gesamtsituation, so erscheint es mir. Der hat sich dann 7 Stunden lang unter einem Haufen T-Shirts in diesem Auto versteckt. Vaak war zu diesem Zeitpunkt übrigens 20, Euronymous 5 Jahre älter, also 25.
Ja, nun sind sie in den frühen Morgenstunden endlich dann angekommen in Oslo und stehen vor dem Haus von Euronymous. Vikernes klingelt und sagt, hey, ich bin da, lass uns über den Vertrag sprechen, den du mir geschickt hast. Und Euronymous sagt so, wie, was machst du hier jetzt irgendwie, ne? Kannst du nicht vorher anrufen, das können wir später besprechen. Da hat aber Vikernes schon gesagt, ey, lass mich jetzt rein. Ich bin jetzt gerade, ich habe mir den weiten Weg gemacht und so, lass uns sprechen. Und Euronymous fand es nicht so prickelnd, hat aber dann irgendwann auch gesagt, ey, komm, jetzt kommst du halt mal hoch. Also es war dann schon irgendwie, dass er das auch schon komisch fand, dass der Vikernes jetzt da so unerwartet vor der Tür stand.
Nachvollziehbarerweise. Und ja, man kann sich sicherlich fragen, was wäre abgelaufen, wenn er sich geweigert hätte, ihn hineinzulassen. Wir werden es nie erfahren. Der Blackthorn, der ja der Fahrer war, der hat sich dann erstmal eine Zigarette angemacht und hat dann gewartet, bis der Vikernis hochgegangen ist. Man muss dazu sagen, dass eben Euronymus im 4. Stockwerk lebte. Da gab es wohl keinen Fahrstuhl. Also der Vikernis musste da die ganze Treppe hochgehen. Das hat er noch selber berichtet. Und dann hat der Blackthorn ein bisschen gewartet und ist dann ein bisschen später noch rein, weil er horchen wollte, was da jetzt genau passieren wird. Und zu dem, was nun abgelaufen ist in dieser Wohnung, da haben wir natürlich nur die Aussage von Vikernis und die ist mehr als fragwürdig. Und alles, was er dazu behauptet, muss man äußerst, äußerst vorsichtig sehen. Und es ist sehr, sehr, sehr davon auszugehen, dass er hier eine für ihn dienliche Variante schildert. Also Vikernis behauptet, dass Euronymus, als er jetzt vor ihm stand, Angst bekommen hätte, weil Vikernis jetzt nicht gerade gut gelaunt aussah, weil er ja Euronymus konfrontieren wollte damit, dass der ja damit irgendwie hausieren gegangen sei, dass er ihn umbringen wolle. Jedenfalls wie auch immer, Euronymus habe dann, vermeintlich behauptet Vikernis, ihm in die Brust getreten. Das ist eine sehr, sehr, sehr unwahrscheinliche Variante und es ist davon auszugehen, dass das der Teil der Geschichte ist, den er erzählt, um besser dazustehen. So, nachdem der Euronymus ihm für ihn überraschend in die Brust getreten habe, weil er sich vielleicht selbst irgendwie bedroht gefühlt habe, sei er dann losgerannt Richtung Küche. Daraus habe der Vikernis geschlossen, dass er deswegen in die Küche renne, um ein Messer zu holen, um Vikernis anzugreifen. Daraufhin habe er präventiv sein mitgebrachtes Messer gezogen, sei ihm hinterhergerannt und habe ihn deswegen von hinten eben in den Rücken gestochen. Also aus Vikernis Logik präventiv, um Euronymus davon abzuhalten, aus der Küche ein Messer zu ziehen und Vikernis
anzugreifen. Präventive Notwehr.
Das ist eine äußerst schräge Ausrede.
Ja, da gab es angeblich noch dieses eine Gewehr, was Euronymus ja noch angeblich besessen haben soll.
Ich glaube, Vikernis hat bei dem Interview dazu natürlich vor Augen gehabt, und das kann ich von den Tätern, mit denen ich arbeite, genauso sagen, wo in welchem Raum was abgelaufen ist. Typischerweise können die das ganz gut rekonstruieren. So. Und er hat deswegen wahrscheinlich die Wahrheit geschildert im Sinne des Bewegungsablaufs, nur hat er sicher nicht die Wahrheit geschildert, bezogen auf seine Beweggründe zu handeln. Natürlich rennen Menschen weg, wenn auf sie eingestochen wird. Vikernis hat hier aber weiter selbstverständlich eben behauptet, ein Gewehr, wo du schon sagst, was für ein Gewehr. Da hat der Vikernis ernsthaft in dem Interview gesagt, er habe vermutet, dass der Euronymus das Gewehr, mit dem der Dad sich damals erschossen hat, im Schlafzimmer gehabt haben könnte.
Ihr erinnert euch, der erste Suizid aus der letzten Folge, genau.
Und er sagt, weil er vermutet hat, dass der das Gewehr im Schlafzimmer gehabt haben könnte und im Versuch ins Schlafzimmer zu gelangen gerannt ist, darauf habe er weiter auf ihn eingestochen, um ihn daran zu hindern, das Gewehr zu nehmen.
Genau, im Hausflur ist Euronymus heruntergelaufen und also schon schwer verletzt, hat auf dem Weg noch um Hilfe geschrien und an benachbarten Türen geklingelt und ist letztendlich schwer verletzt und dann natürlich auch tot zusammengebrochen durch 23 Messerstiche.
Und wenn man sich die eben anschaut, weil offensichtlich konnte die Polizei ja aufgrund eben auch der Blutspuren und anderer Aspekte nachvollziehen, wie eben dieses ganze Geschehen abgelaufen ist. Und der hatte 16 Stiche allein am Rücken. Das war ja, was Vikernis versucht hat, als Ausrede zu nehmen, von wegen, er glaubte, der hätte vielleicht möglicherweise versuchen können, ein Messer zu nehmen. Aber ich meine, 16 Stiche in den Rücken sagt eine Menge. Und dann auch noch 5 am Hals und 2 in den Kopf. Und die in den Kopf, die scheinen also am Ende noch durchgeführt worden zu sein. Und die Wohnung war im 4. Stock und die Leiche wurde im 1. Stock gefunden. Also das Tatgeschehen hat sich offensichtlich zwischen Flur, Küche, Richtung Schlafzimmer, Flur, raus in den Hausflur und dann nochmal die Stockwerke runter bis in den 1. Stock, wo dann Vikernis offenbar die letzten eben Stiche durchgeführt hat, dann vollzogen. Und entsprechend war dann der Blackthorn, der das dann im Flur stehend beobachtet hat, der war eher verängstigt bezogen auf sich selber, ganz egoistisch, weil er gesagt hat, in dem Moment, wo der sah, wie die beiden jetzt hier durch den Hausflur rennen und der Euronymus schreit und der Vikernis weiter auf den einsticht, da war ihm klar, dass es schwierig sein würde, jetzt ungesehen zu entkommen. Und offenbar war der erste Gedanke von Blackthorn, oh, das ist ja jetzt ganz anders abgelaufen, als eigentlich geplant war. Der Aussage nach nämlich von Blackthorn, dass der in der Wohnung hätte sterben sollen und das Ganze also gar nicht hätte direkt bemerkt werden sollen von den Nachbarn. Und auch das erinnert mich sehr an meine Arbeit, weil ich einige Fälle hatte, wo Menschen eben dann auch sich gewundert haben und wirklich so gesagt haben, dass sie überrascht waren davon, dass Menschen, wenn man eben auf sie einsticht, nicht wie in einem Tatort, so wie ein Stich und dann tot umfallen, sondern dass das, was wir hier sehen, nämlich, dass die Leute natürlich sich wehren und wegrennen und dann so ein dynamisches Tatgeschehen entsteht, dass das oftmals also sogar die Täter überrascht.
Wow, interessant. Naja, auf jeden Fall war das natürlich alles ganz schön unkoordiniert letztendlich und ganz schön hektisch. Dick Janissen hat zwar Handschuhe mitgebracht, die hat aber vergessen anzuziehen und alle seine Fingerabdrücke an einem ganz kompletten Tatort. Hat dann natürlich auch diesen Vertrag, um den es ging, den hat er nochmal unterschrieben mit dem tatsächlichen Datum. Also
ja.
Auch da, also.
Das war logischerweise, wenn man es rückblickend betrachtet, natürlich dann für die Ermittlungen hilfreich, weil man dann sehr schnell auf ihn gekommen ist.
Genau.
Auch hier sehr spannend finde ich, dass wenn man sich dann die Aussage zu genau diesem Tatgeschehen einmal aus der Variante Interview von Blackthorne und andererseits von Vikernes anschaut, dass man da sehen kann, Blackthorne hat im Prinzip relativ sachlich zumindest zu diesem Ablauf auch geschildert, dass offensichtlich der Vikernes da einfach Dinge vergessen hat, was auch Sinn macht, weil wir sollten bedenken, Vikernes war ja in einer starken emotionalen Situation. Er war sehr, 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 sehr wütend. Er war so wütend, dass er nach 7 Stunden Autofahrt immer noch so wütend war, als er Euronymous begegnete in diesem Gespräch, was auch immer da abgelaufen ist, dass er dann ja die Wut hatte, diese Tat dann so zu begehen, was auch körperlich also etwas ist, was offensichtlich mit vielen Emotionen einhergegangen ist. Also dem noch hinterher zu rennen und immer weiter einzustechen und noch brutaler einzustechen, was er hier getan hat. Für mich sehr wichtig an dieser Stelle ist, dass Vikernes dann im Unterschied zu der Aussage desjenigen, der ihn gefahren hat, ganz klar gesagt hat, dass mit den Handschuhen sei ja überhaupt kein Beleg dafür, dass er irgendwie in Panik oder ein bisschen gestresst gewesen sei bei einer eigentlich geplanten Tat, sondern das Gegenteil sei der Fall, weil er ja auf gar keinen Fall, ich möchte es mal so sagen, weil so versucht er es zu verkaufen, so blöd gewesen wäre, die Handschuhe zu vergessen bei so einer Tat, das wäre ja ein Beleg dafür, dass er die Tat gar nicht geplant hätte. Aber Vikernes hat es echt drauf, alles, was im Entferntesten negativ gegen ihn sprechen könnte, immer ins Gegenteil zu verkehren. Also es ist wirklich beeindruckend. Und letztendlich sagt Vikernes auch, dass er ja gar nicht wegen der Fingerabdrücke überführt worden wäre. Das wäre ja schließlich seine Schuld gewesen. Nein, er behauptet, dass die Tatsache, dass eben der Blackthorne da ausgepackt hätte, ihn letztendlich dann ja zu seiner Verurteilung beigetragen hätte.
Also Vikernes ist dann 9 Tage nach der Tat, also am 19. August 1993 in Bergen, festgenommen worden.
Bis dahin war natürlich eine Menge passiert, weil man muss sich vorstellen, was das für eine Mediennummer war, als jetzt der wirklich auch prominente Euronymous, zumindest in der Black-Metal-Szene prominente, dass der jetzt so brutal getötet wurde. Das war natürlich für die Medien eine Riesenstory, besonders nachdem die Kirchenbrände ja bereits eine große Story vorher gewesen waren. Und das hat ja natürlich dann das Medieninteresse nochmal weiter verstärkt. Und dementsprechend hat die Polizei auch sehr intensiv ermittelt und hat dann aufgrund dieses Deliktes jetzt die komplette Black-Metal-Szene so richtig unter die Lupe genommen. Da wurden ganz viele Leute befragt und bei diesen intensiven Befragungen und Ermittlungen sind auch sehr, sehr viele Menschen dann mit der Sprache rausgerückt, was die alles wussten. Und so konnte dann nicht nur diese Tat aufgeklärt werden, sondern dann auch die Tat in Lillehammer und dann auch diverse Kirchenbrandstiftungen, weil nun ist das Ganze, was also in der Gruppe dort und auch bei den Bekannten der Gruppe die ganze Zeit schon gerüchtemäßig in Umlauf war, ist jetzt komplett quasi nach oben geschwappt.
Und der Mord, die 4 Kirchen und das Lagern von 150 Gramm Explosivmaterial. Dazu wurde dann Vikernes letztendlich zu 21 Jahren, also der Höchststrafe, die es da gibt in Norwegen, verurteilt.
Der Faust, der ist dann ja auch wegen des von ihm begangenen Mordes vor Gericht gekommen und er hat dann 14 Jahre Haft bekommen. 1994 wurde aber 2003 nach 9 Jahren Haft entlassen. Und Varg Vikernes hat tatsächlich im selben Jahr einen gescheiterten Fluchtversuch unternommen und wurde letztendlich 2009 nach 15 Jahren Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen.
Ja, und der Varg Vikernes hat, wie gesagt, in diesen 21 Jahren, zu denen es dann nicht kam, weil er vorzeitig irgendwann entlassen wurde, aber zwischendurch bei einem kurzen Ausgang ist er dann geflohen. Also auch das wurde ihm dann natürlich später nochmal angelastet. Und daran sieht man natürlich auch, dass der Typ eigentlich nicht so richtig geläutert ist, sondern dass er natürlich auch immer dieses Potenzial in sich trägt und auch im Gefängnis so eine Zeit lang sehr nah an so heidnische Neonazi-Gruppen irgendwie gekommen ist und auch vom Look so ein bisschen auch so Skinhead-mäßig da sich so weiterentwickelt hat, also auch da im Prinzip so einen neuen Weg eingeschlagen hat. Parallel dazu musikalisch auch nochmal aktiv war. Also er durfte keine Musikinstrumente haben im Knast. Die eine Platte hat er nur mit so einem Synthesizer aufgenommen zum Beispiel. Hat einige Bücher geschrieben, hat sich da weiterentwickelt und seine ganze Abneigung quasi zu allen Religionen, also wie gesagt nur dieses odinistische Gedankentum und im Prinzip so das ureuropäische Gefühl, ne, des Blut und Bodens, was hier so manchmal so erwähnt wird. Das hat er nach vorne getragen und extremst natürlich antikapitalistisch, antiamerikanisch, aber einen Blog haben, auf YouTube sich aufhalten, auf Instagram sich aufhalten, das ging dann. Ne? Also schon immer widersprochen und immer so, wie es ihm so passte, hat er das dann so hin argumentiert.
Im Argumentieren ist er ja nun wirklich sehr gut, aber im Gesamtbild kann man ganz klar sagen, dass er also schon politisch äußerst rechte Meinungen und Thesen ja auch offenbar weiterhin vertritt. Nicht umsonst wurde letztendlich sein YouTube-Kanal dann auch dicht gemacht.
Richtigerweise.
Und spannend ist auch, dass er dann eine 15 Jahre jüngere Französin geheiratet hat, mit ihr 2010 nach Frankreich aufs Land gezogen ist, ein paar Kinder bekommen hat und dann nach außen als Familien- und das ländliche Leben schätzender Mensch aufgetreten ist. Und das ist aber natürlich ganz besonders gefährlich, wenn jemand mit so extremen rechten politischen Einstellungen das Ganze dann in irgendwelchen YouTube-Videos auch so ein bisschen bewusst harmlos inszeniert, um eben nicht gleich so eingeschätzt zu werden, wie er ist. Weil wenn man ihm zuhört, was der da so alles geäußert hat, das sind extremste politische, krasse rechte Überzeugungen, antisemitische Überzeugungen, also wahnsinnig.
Ich kann mir vorstellen, dass er natürlich irgendwann auch begriffen hat, dass die Macht und das Instrument des Internets
ja
natürlich auch ein sehr effektives ist und dass du, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel, da gibt es ein Video, das heißt dann White Blonde Women, also nach dem Motto vielleicht das Schönheitsideal vom Nazitum. Dann gibt es aber wieder ein Video, wo er sich selber zeigt, wo ein Auto repariert mit seinem Kind auf dem Schoß. Dann gibt es ein Video, was dann so heißt, wollt ihr muslimische Enkelkinder? Also da sieht man das schon, dass er dann natürlich durch die Blume auch versucht, hey, das ist meine Ansicht.
Ja, und er kann sich halt immer durchlavieren und wenn ihm irgendwas vorgeworfen wird, dann schwadroniert er so lange rum, bis er halt irgendwie die Frage nicht beantwortet, aber viele Worte genutzt hat, die vielleicht auf Menschen, die das mit der Manipulation nicht so durchblicken, irgendwie besonders clever wirken könnten. Ist auf jeden Fall bis heute jemand, der jetzt auf eine andere Art destruktiv wirkt, nämlich indem er halt eine Fangemeinde hat und dort sehr, sehr bedenkliche und aus meiner Sicht durchaus auch gefährliche Thesen vertritt. 2013 wurde er dann, als er bereits in Frankreich lebte und eine Familie gegründet hatte, festgenommen, weil nämlich seine Ehefrau, die auch in einem Schützenverein war, offenbar
auch Nationalistin ist übrigens.
Ja, das passt natürlich erschreckend gut zu der Tatsache, dass er auch als Vordenker der neuheidnischen Rechten betrachtet wird, ganz klar. Und diese Frau hat sich dann mehrere Waffen legal gekauft, was dann natürlich durchaus bei den Behörden so ein bisschen aufgrund seiner Vorgeschichte die Frage aufwarf, was denn Familie Vikernes mit diesen Waffen vielleicht vorhaben könnte. Dahingehend hat man das Ganze also geprüft. Allerdings konnte man dann offenbar nichts weiter nachweisen. Aber er wurde tatsächlich unter anderem wegen antisemitischer Äußerungen zu einer Geldstrafe von 8.000 Euro verurteilt.
Ja, also den Mann sollte man weiterhin beobachten. Und zwar nicht wir, sondern die Authorities. Abschließend sollten wir hier nochmal sagen, Lydia.
Eine Erklärung ist keine Entschuldigung.
Ganz genau. Was können wir hier nochmal abschließend zu Vaak Wegeness psychologisch sagen?
Insgesamt finde ich hier auf eine traurige Art interessant, wie die Gruppe von jungen Erwachsenen, teilweise noch Jugendlichen wie die hier, also wirklich im schlimmsten Sinne miteinander und aufeinander eingewirkt hat und bei so vielen von ihnen echt das Schlimmste in ihnen zutage gebracht und auch verstärkt hat. Und das ist eher wieder so ein warnendes Beispiel für mich, wo ich sagen würde, wenn jemand zuhört und vielleicht jung ist und gerne irgendwie in einer coolen Gruppe beeindrucken will und auch zugehörig sein will. Leute, wenn ihr merkt, dass ihr in einer Gruppe seid, wo plötzlich Leute Straftaten cool finden und wo die Hass cool finden und Gewalt cool finden, dann wäre das ganz klar der Punkt, um auszusteigen. Denn im allerschlimmsten Fall ist man dann irgendwann in einer Gruppendynamik drin, in der sich hinterher dann alle fragen, wie konnte es so weit kommen, dass diese jungen Leute das getan haben und dass so viele andere geschwiegen haben dazu und das auch noch irgendwie verstärkt haben. Ja.
Danke für euer Interesse hier bei Melody of Crime. Wir hören uns nächstes Mal.
Bis dann.
Bis dahin.
Wenn ihr diesen Fall genauso spannend fandet wie wir, freuen wir uns über eine Bewertung von euch. Und weitere Folgen von Melody of Crime findet ihr außerdem in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Dark Matters ist zurück. In der zweiten Staffel geht es nicht mehr nur um die deutschen Geheimdienste, sondern um die anderer Länder. USA, Russland, Israel und so weiter. Jede Woche gibt es einen neuen Fall, der die Tür zu einem fremden Nachrichtendienst ein Stück weit öffnet und uns etwas verrät, was wir eigentlich nicht wissen sollten. Dienste, die die Lizenz zum Töten haben, die schmutzige Methoden anwenden oder spektakuläre Erfolge feiern und damit Weltgeschichte schreiben. Dazu gibt es viel Hintergrundwissen von den Geheimdienstexperten der ARD. Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste, ist in der ARD-Audiothek und überall sonst zu hören.
Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency und der Festivalia GmbH im Auftrag von ARD Kultur. Redaktion ARD Kultur, Franziskus Wenner. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur, Steffen Thier. Projektmanagement Podstars bei OMR, Maxine Selke. Content Management Podstars bei OMR, Michelle Henze. Audio Production und Schnitt Podstars bei OMR, Lili Huhn und Pascal Zisch. Projekt- und Talentmanagement CAA, Temrin Demirbulat. Recherche CAA, Helen Meyer. Projektleitung CAA, Benedikt Weiß. Hostin und Host, Lydia Benecke und Musti. Assistenz Musti, Juliane Hormann.